Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Mit Dagmar Peters. Schön, dass Sie zuhören. So richtig kalt geworden ist es heute wieder und es soll noch kälter werden. Und vielleicht gibt es auch im Rheinland noch ein bisschen Schnee in den kommenden Tagen oder Wochen. Viele sind von den Skipisten schon wieder zurück, nämlich die Menschen, die an die Schulferien gebunden sind. Aber es gibt natürlich noch viele Menschen, die irgendwann noch Ferien haben, die vielleicht kleinere Kinder haben, die noch nicht zur Schule gehen. Und was die in Skigebieten machen können, zum Beispiel in Österreich, das haben wir für Sie rausgefunden in Domradio Reisen. Es geht heute unter anderem ins Salzburger Land. Wir werden Kinderpisten unter die Lupe nehmen, mit dem Pferdeschlitten unterwegs sein. Und wir werden auch für die gemütlichen Stunden Ihnen ein Bergkrimi vorstellen. Familienurlaub. Da wünschen sich viele Familien natürlich Idylle. Das muss reibungslos verlaufen. Wenn das Kind bockt und unzufrieden ist, dann bekommen die Eltern oft Stress. Und für Unstimmigkeit ist der Urlaub eigentlich viel zu schade. Das gilt natürlich auch für den Winterurlaub im Schnee. Und deshalb hat sich das Skigebiet Katschberg in Kärnten voll und ganz auf die Familie ausgerichtet. Tobias Fricke hat die Familienfreundlichkeit getestet.
Es ist tiefer Winter auf der Katschberghöhe. Auf rund 1600 Metern liegt die Hochebene und ist eingerahmt von zwei miteinander verbundenen Skibergen. Der nächtliche Nebel hat die Bäume auf der Katschberghöhe mit einer kräftigen Eisschicht überzogen. Wenn es nicht Realität wäre, würde die Postkarten-Idylle kitschig wirken. Große und kleinere Hotels liegen direkt an oder auf der Piste. Praktischer geht es nicht, erklärt Tourismusdirektor Josef Kliner.
Man geht direkt vor die Hoteltür, steigt auf die Skier und fährt auf die Piste und genauso kommt man wieder zurück. Und das ist eben das Besondere und auch das Familienfreundliche vom Katschberg, denn die kleineren Kinder, sie werden mittags dann hin und wieder müde. Man kann also direkt zum Hotel fahren, die Kinder schlafen ein, zwei Stunden und man ist direkt wieder auf der Piste. Man braucht kein Auto, man braucht keinen Skibus.
Die Hotels sind ganz auf Familie eingestellt. Kinder essen, Kinder Spielräume, Kinder Schwimmbad.
Wir haben in allen Hotels entsprechend Kinderbetreuung. Und wir haben auch das ganze Angebot vor Ort auf Familien mit Kindern abgestimmt.
Viele einfache Pisten gibt es zwar nicht, aber dafür können die Kinder die blauen Pisten sofort erreichen. Zum Beispiel die Königswiese oder die abgezäunte Kinderwelt liegen direkt gegenüber von den Hotels.
Das ist unsere Katschis Kinderwelt. Da sind eben der Katschi, ist sozusagen das Maskottchen der Region. Und wenn man hier hinsieht, da sind eben Figuren und die Kinder fahren da sozusagen einen Parcours durch diese Figuren durch und diese Figuren applaudieren dann auch den Kindern und spornen sie entsprechend an.
Super, bravo, bravo.
Vier Skischulen bringen den Kindern zwischen Dezember und Ostern nicht nur das Skilaufen bei, sondern holen die Kleinen zum Teil sogar von den Hotels ab. Für den Rest der Familie gibt es genug andere Pisten, die meisten sind mittelschwer.
Der Katschberg hat also 70 Kilometer Pisten. Davon sind ungefähr 10 Kilometer wirklich also im schwarzen Bereich. Das ist in erster Linie die Direttissima, die man hier auf der anderen Seite sieht. Und da kann man also wirklich auch extrem Skilaufen.
Die 16 Skilifte sind modern. Einige Sessellifte haben eine Wetterschutzhaube gegen starken Wind und Schneefall. Die Verbindung zwischen den zwei gegenüberliegenden Skibergen ist zwar für den bewegungsfaulen Wintersportler nicht so optimal gelöst, weil er ein wenig bergauf laufen muss, aber fragt man die Skifahrer nach ihrer allgemeinen Zufriedenheit, gibt's jede Menge Lob, wie von diesem Gast aus Österreich.
Das Ambiente, das ist einfach, kleine Hütten gibt's da, so uralte Hütten, es ist urig und familienfreundlich. Es ist einfach, sagen wir mal so, die Pisten, die Gegebenheit, die Schwierigkeitsgrade. Sehr kinderfreundlich.
Und kinderfreundlich seien sogar die Liftwarte, loben diese Eltern.
Die Liftwarte, die sind sehr behilflich den Kindern, beziehungsweise Anfänger vor allen Dingen. Das schätzt man schon sehr, ja.
Sie schauen immer, dass das alles hinhaut, dass das wirklich alles funktioniert. Es gibt natürlich für Kinder auch sehr viele Pisten.
Also es ist jede Menge dabei für die großen und auch vor allen Dingen für die kleinen Skiläufer. Aber ab welchem Alter kann man Kindern eigentlich das Skifahren beibringen? Die meisten sagen, so ab 4 Jahren macht Skischule Sinn. Aber es ist auch sehr teuer, der Urlaub im Winter, der Skiurlaub. Unterkunft, Liftkarte, Skikurs, da kommt schnell was zusammen. Man kann mal Acht geben, wenn man bucht, wenn man ein bisschen recherchiert vorher. Es gibt Pauschalangebote, da rechnet sich dann der Winterurlaub für die Familie. Kinder können nämlich das Skifahren dann teilweise auch gratis lernen. Und dann geht's eigentlich, wenn man so ein Pauschalangebot wahrnimmt. Also familienfreundlich ist es allemal, zum Beispiel am Katschberg. Domradio Reisen. Von Kärnten geht's jetzt ins Salzburger Land. Schneesichere Pisten, gemütliche Hütten gibt's dort und auch kinderfreundliches Personal. Das wünschen sich Familien auch, die in den Skiurlaub fahren. Und Tobias Fricke war mit seiner Familie im vergangenen Jahr in Flachau im Salzburger Land und hat diese Region auf Familientauglichkeit getestet.
Die Werkstatt von Josef Habersatte.
Das war leider der falsche Einspieler, denn wir sind noch nicht in einer Schnitzwerkstatt. Da kommen wir später zu, sondern wir wollen jetzt den Familienwinter, das Skifahren in Flachau testen.
Wir haben uns ganz kurzfristig entschlossen, überhaupt den Skiurlaub dieses Jahr noch zu fahren. Und dann war das ganz günstig, dicht an der Autobahn. Skigebiet ist schön.
Bequem erreichbar soll das Skigebiet sein, hat diese Wintersportlerin für ihre Urlaubsplanung entschieden. Und nah ist Flachau definitiv. Dicht an der Tauernautobahn liegt das Bergdorf, trotzdem stört kein Autolärm. Nur eine Dreiviertelstunde ist der Flughafen Salzburg entfernt. Es ist noch nicht einmal 12 Uhr am ersten Tag, da stehen wir bereits auf Skiern. In der Nacht hat es kräftig geschneit und die Fichten glitzern in der Sonne wie erstarrte Eisfiguren. Minus 2 Grad leuchtet es auf der Anzeige über dem Eingang des Achtersessellifts SpaceJet. Der Jet hat 8 Sitzplätze, eine Haube gegen Schneefall oder Wind und ganz dekadent beheizte Sitzpolster.
Also wir sagen immer, das ist speziell für die Damen, aber die Herren schätzen es genauso, mit einem warmen Popo nach oben zu fahren. Das ist einfach, ja, das ist Komfortverbesserung. Das Runterkommen ist dann genauso wichtig. Also das ist, dass die Pisten selbst am Nachmittag um 3 noch gut gepflegt sind. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen.
Stefan Semmelmeier ist der Tourismusmanager von Flachau und nimmt uns mit auf einer Tour durch das Skigebiet, das zum riesigen Verband Ski Amadee gehört. Semmelmeier weiß genau, was die Angestellten der Flachauer Bergbahnen leisten müssen. Denn ihre Arbeit ist die Grundlage für gute Besucherzahlen.
Die Pistengerätefahrer, die fahren bis in der Früh um 4 Uhr, fahren die mit den Dingern die ganze Nacht durch, um dass man über Steine fährt, so wie man es von früher noch kannte. Das hat man selbst Ende April jetzt nicht.
Der Tourismusmanager führt uns über die überwiegend mittelschweren Abfahrten. Zusammen mit Wagrain hat die sogenannte Skischaukel Flachau-Wagrain insgesamt 75 Pistenkilometer, eigentlich ausreichend für eine Woche Skiurlaub.
Und wenn es langweilig wird, wir haben hier so viele Ausweichmöglichkeiten, flacher Winkel, hinten hat also einen super Borderpark und auch für die Freerider ist da was dabei. Also in einer Woche irgendwo mal kurz ausbüchsen, das ist auf jeden Fall möglich.
Denn die Liftkarte ist gültig für alle Bergbahnen des Liftverbunds Ski Amadee.
Wenn du von ganz oben runterkommst, hast du also richtig bis ins Tal runter, das geht schon in die Beine, also das ist schon richtig lange Abfahrt. Und immer wieder Hütte dazwischen, das ist das Allerwichtigste für mich in meinem Alter.
Nach einer Weile steuert Stefan Semmelmeier auf eine Skihütte zu. Wir betreten die Lisa-Alm, eine Kombination aus Kaminfeuer, Glas, Feldsteinen und alten massiven Holzbalken, verbindet die Moderne mit der Tradition. Ein alpiner Luxusschuppen.
Unser Altholz, das stammt aus Flachau. Das war ein uralter Stall, der war 250 Jahre alt. Den haben wir händisch abgetragen und dann haben wir gebürstet, gewaschen und dann gelagert. Und dann ist es wieder zu dem verarbeitet worden, was es jetzt ist, zu einer urigen Hütte.
Hüttenwirt Erich Tiefenthaler wirkt ein bisschen, als wäre er aus dem Nobelskiort Kitzbühel oder St. Moritz ausgebüxt. Sein fesches Äußeres passt zu seiner Edelhütte und den Champagnervorräten im Keller für 150.000 Euro. Eine Skihütte nur für gut Betuchte?
Nein, das sehe ich nicht so. Das ist eine sehr bodenständige Hütte, weil wir verarbeiten auch nur unsere heimischen Produkte hauptsächlich. Und wir freuen uns um jeden Gast. Und es ist egal, ob der eine kleine Brieftasche hat oder eine große Brieftasche. Und er wird auch wirklich gleich bedient. Ja?
Während ein Bautrupp vor der Lieseralm aus Schneemassen einen Eisdome baut, das erste Party-Iglu-Flachhaus, präsentiert Erich Tiefenthaler noch eben die Toilettenräume, denn es lohnt sich sogar dort einen Blick hineinzuwerfen.
Das ist ein alter Saudruck, der ist über 300 Jahre alt und den habe ich zufällig durch Freunde bekommen, habe ich zwei bei den Damen und bei den Herren und da haben, wie gesagt, 300 Jahre schon lang die Schweine rausgefressen und jetzt waschen wir uns die Hände drin. Wir sind halt ein bisschen anders in Österreich.
Trotzdem oder gerade deswegen fühlt sich Tourismusmanager Stefan Semmelmeier in Flachau so wohl. Er ist nämlich Deutscher und über die Hälfte seiner Gäste kommt aus Deutschland.
Also 60% Deutsche, 20% Österreicher und 20% Holländer. Das ist eine ganz gute Mischung. Sehr viel übrigens aus Nordrhein-Westfalen. Also offensichtlich passen wir irgendwie zu den Rheinländern, die es Feiern ja erfunden haben und uns beigebracht haben, wie es geht. Und jetzt üben wir mit ihnen jedes Jahr beim Skifahren.
Flachau möchte alle bedienen und wagt den Spagat zwischen Partyvolk und Familienidylle. Die Skischulen sind ganz auf Kinder geeicht, die Kleinen können auf den flachen Skiwiesen der Talabfahrten üben und abends wackeln dann die Hütten der Après-Ski-Hungrigen. Das Konzept geht offenbar auf, Gäste kommen wieder.
Wir wohnen bei Berlin und sind jetzt schon das vierte Jahr hier. Das Gute ist daran, dass hier die ganze Familie hier zusammen Skiurlaub verbringen kann. Meine Frau, die fährt nicht hier alpin, sondern ist dann hier im Tal unterwegs und da kann man sie immer wieder treffen hier unten.
Wir sind jetzt das zweite Mal hier wegen der Kinderfreundlichkeit. Wir haben es letztes Jahr einmal ausprobiert und sind dann wieder hierher gefahren dieses Jahr.
Es ist einfach nicht so wahnsinnig weit zu fahren, wenn man vielleicht auch den Urlaub noch mit ein bisschen Kultur verbinden will, zum Beispiel Salzburg als Stadt besuchen will. Flachau ist ein 2689 Einwohnergemeinde. 50 Hotels finden Sie dort. Wen man aber in dieser Gegend auch noch so treffen kann, das hören Sie gleich hier bei uns im Domradio. Domradio Reisen. Radstadt im Salzburger Land gehört zu den kleinsten Städten Österreichs und Radstadt zählt zu den bodenständigen Skigebieten im riesigen Liftverbund Ski Amadee. Aber der Ort hat noch mehr zu bieten als Schnee, beispielsweise einen Skilehrer im Ruhestand, beziehungsweise besser sagt man im Unruhestand, denn seine Freizeit oder seine Langeweile vielleicht, die therapiert er mit Schnitzereien.
Die Werkstatt von Josef Habersatter ist nur mit einem Allradfahrzeug oder Schneeketten erreichbar. Eine Skiabfahrt führt an seinem Anwesen vorbei. Vor vielen Jahren hat hier eine Sennerin den Winter verbracht. Dicker Schnee lastet auf der handgeschnitzten Regenrinne.
Ich mache nur das, was ich kann. Ich habe einen relativen Zulauf. Das heißt, sagen wir Weihnachten, Adventmärkte, da kann ich gar nicht genug machen, muss ich ehrlich sagen. Man muss dann schauen, dass der Preis stimmt und dann sagt er, okay, ich nehme das mit.
Sauschneid-Sepp nennt hier jeder den 63-jährigen Skilehrer. Der Name kommt von der Straße Sauschneid, an der er wohnt. Aber hier oben auf 1100 Metern, dort ist seine Holzwerkstatt. Die Spezialität des Sauschneid-Sepp, das Schnitzen von handtellergroßen Bäumchen aus dem hochalpinen Zirbelkieferholz.
Wie kann ich mich motivieren, wenn es mir mal nicht so gut geht? Und das ist schon, ich würde sagen, geht schon Richtung Therapie. Wenn du sowas magst, aus einem Holzstück irgendwas rausschneidest, was wegschleifst und plötzlich kommst du dann drauf, mit dem kann man was anfangen.
Der Sauschneid-Sepp hat nach seinem oft wilden Leben als gut aussehender Skilehrer hier oben viel nachgedacht. Was mache ich mit meiner vielen Zeit? Was ist der Sinn des Lebens? Manchmal gehen seine Gedanken in die tiefen Psychologie.
Und ich gehe natürlich vom Holz auf die Menschen. Ich meine, da kann man jetzt denken, was man will. Aber es gibt oft Menschen, und man denkt, der ist wirklich minderwertig oder sonst was. Aber wenn man das wegtut, dann irgendwas bleibt immer. Also ich sage, es gibt kein schlechtes Holz, es gibt keinen schlechten Menschen auf der Welt. Irgendeinen Sinn hat er.
Drei Standbeine hat sich Sepp aufgebaut. Bauer, Schnitzer und manchmal geht der Senior sogar noch als Skilehrer auf die Piste. So wie mit uns am nächsten Tag. In der Gondelbahn erzählt er über das Skigebiet, das er seit über 40 Jahren kennt.
Wir fahren jetzt ungefähr von 800 Meter rauf auf 1700. Also ist ein schöner Höhenunterschied. Und wie gesagt, es ist ein sehr sicheres Skigebiet von den Lawinen her. Es ist im Wald geschützt. Also bei Schlechtwetter ideal, bei Schönwetter sowieso kein Problem. Und zum Skikurs machen für die Kinder ideal.
Auf dem Gipfel angekommen ist sein erster Gang in eine Skihütte. Nicht zum Einkehren, sondern dort übergibt er seine Sauschneid-Sepp-Bäumchen zu dekorativen Werbezwecken.
Ich habe was mitgenommen, schau her.
Ma.
Ein neues aus meiner Kreation.
Ma. Ja, das gehört mir.
Schließ das aber dann hin, sei so lieb.
Im Übrigen hat der Sauschneid-Sepp in der Region überall seine Spuren hinterlassen. In Skihütten, Ausflugslokalen und Tankstellen stößt man auf seine handgemachten Bäumchen. Draußen auf der Piste fasziniert eher der Blick auf Radstadt.
Ist eine historische Stadt, wird irgendwann einmal 800 Jahre. Ist einerseits Tourismus mit 5000 Betten, Landwirtschaft, über 100 Bauern und Wirtschaft. Also 240, 50 Gewerbebetriebe, relativ nahe an der Autobahn, Zugverbindung. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen und das kommt uns auch zugute.
Da Sepp aber grundsätzlich nichts Unsinniges tut, hat er sich vorgenommen, nicht einfach bloß mit uns Ski zu fahren, sondern uns einen richtigen Privatkurs zu geben.
So nach vorne. Und dann stehe ich gesund am Ski. Das heißt, wenn jemand Kreuzschmerzen haben sollte, dann kann passieren, dass die verschwinden.
Wir erfahren von ihm alles über das Carven, dem Fahren auf der Skikante. Und Carven heißt nichts anderes als Schnitzen. Damit schließt sich der Kreis zu seiner anderen großen Leidenschaft neben dem Skifahren, zu seinen Holzschnitzereien. Bei der Fahrt im Sessellift geht's philosophisch weiter.
Also wie gesagt, das ist für mich einer der schönsten Hänge, speziell da links, wo wir jetzt hinschauen, zum Üben. Das habe ich gelernt von der Sennerin auf der Alm drum. Dann habe ich die Kühe gefunden, da war ich 14 Jahre, dann hat sie gesagt, du musst ja da hingehen, wo sie sind. Das heißt, die Kühe gehen von ihrer Sicht aus immer richtig, du gehst falsch. Ich muss die Übung da machen, wo das beste Gelände ist. Du musst das machen, was für dich passt.
Und nach über 3 Stunden haben wir nicht nur viel über das Familienskigebiet Radstadt gelernt, sondern haben auch sonst eine Menge vom Sauschneid-Sepp mitbekommen. Nicht zuletzt haben wir unseren Fahrstil verbessert.
So wie ich das bei euch jetzt sehe, habt ihr absolute Chance, in 1-2 Jahren Spitzenskifahrer zu werden. Wenn ich das sage.
Tja, wer es denn glaubt, der Sauschneid-Sepp, den hat Tobias Fricke vorgestellt und getroffen in Radstadt in Österreich. Und wenn Sie mal sehen wollen, was er so macht, können Sie das im Internet auch tun unter der Seite herz-für-holz.at für Österreich. Da sieht man Skulpturen, Holzschüsseln, die eben im Beitrag beschriebenen Bäumchen, aber auch Teelichthalter und Holzherzen. Es gibt Skiorte in Europa, die stehen für Party und Après-Ski. Es gibt Skidörfer aus der Retorte mit hässlichen Gebäuden im Plattenbaustil. Aber es gibt auch Skiorte, da geht es ein bisschen ruhiger zu. Und es gibt auch echte urige Hütten. Und zu so einer urigen Almhütte mit einem Pferdeschlitten hinzufahren, das verspricht ja was ganz Besonderes zu werden. Tobias Fricke hat es am Katschberg mit seiner Familie ausprobiert.
Die Sonne hat sich um 16 Uhr aus dem Schneestaub gemacht und hat nur noch einen rötlichen Schimmer auf den Bergspitzen hinterlassen. Vor unserem Hotel stehen Skulpturen aus blankem Eis und spiegeln die Kälte wider, die die Dämmerung mit sich bringt. Nebel zieht aus dem Tal herauf, aber wir haben unter unseren Skisachen noch 2 Ladungen Kleidung angezogen. Die Familienexpedition per Pferdeschlitten kann beginnen. Erste Ernüchterung dämpft die Euphorie, denn der Pferdeschlitten fährt auf Rädern. Aber der junge Kutscher Hannes klärt geduldig die ahnungslosen Flachland-Tiroler auf.
Wir fahren ein Stück auf den Rädern, dadurch, dass Split gestreut ist. Und dann den Rest der Strecke fahren wir auf den Kufen. Das ist eine Forststraße in das Naturschutzgebiet Gorntal. Da fahren nur die Pferdeschlitten und die Fußgänger hinein.
Wie funktioniert das denn? Kann man denn die Räder wegklappen oder wie?
Die Räder kann man mit einer Ölpumpe wegklappen und dann mit den Kufen weiterfahren. Mit den Kufen, da gibt es eigene Bremsen auf den Kufen. Da kommen so Eisenstäbe in den Schnee rein und dann wird gebremst, wenn es abwärts geht oder man flotter dahin.
Und kaum fahren wir aus dem Tunnel heraus, der unter der Skipiste entlang führt, betätigt Hannes während der Fahrt die Ölpumpe. Der Schlitten gleitet von nun an auf Schnee. Die Pferde merken von dem Wechsel nichts, außer dass die Kufen leichter auf der Schneeunterlage gleiten.
Die Pferde sind flexibel, man kann auch mit denen reiten, man kann mit denen Kutsch fahren, man kann mit denen zum Beispiel das Holz aus dem Wald bringen, man kann alles machen. Das ist die Rasse Norica, das ist bei uns da heimisch in den Alpen, das ist, heißt in Kärnten und Salzburg, werden sie speziell gezüchtet.
Plötzlich zieht Hannes am ledernen Zügel und tritt aufs Bremspedal. Aus einer Tasche unter seinem Kutschbock fingert er eine flache Glasflasche mit einer klaren Flüssigkeit hervor.
Bevor die Flasche nicht leer ist, gehen die Pferde auch nicht weiter.
Ich nehme mal einen vorsichtigen Schluck.
So, bitte sehr.
Der Schnaps kratzt im Hals und auch der Rest der Besatzung nippt nur vorsichtig. Für den Kutscher gilt die 0-Promille-Grenze, denn wenn mal ein Pferd durchgeht, wie im Januar 2009, muss der Lenker einen kühlen Kopf bewahren.
So, dann fahren wir da weiter.
Hannes hat ein Einsehen mit uns, Schnaps verschmähen und die Pferde ziehen trotz 3/4 voller Flasche wieder an.
Auf geht's! Hier!
Immer mehr gewinnt die Dunkelheit den Kampf gegen die allerletzten Sonnenstrahlen. Nach einer guten halben Stunde verwandelt Hannes den friedlich gleitenden Pferdeschlitten wieder in eine laute Kutsche.
Das letzte Stück geht ziemlich schnell runter. Da brauchen wir nochmal die Räder, dass wir sicher ankommen.
Was machen die Pferde jetzt, während wir in der Hütte sind?
Die Pferde werden ausgespannt, das heißt, das Geschirr kommt runter. Sie kommen in den Stall, da bekommen sie Heu und Wasser und Kraftfutter, dass sie sich erholen können bis zur Heimfahrt.
Der erste Teil der Expedition ist also gelungen. Ein Blick aufs Handy verrät, wir sind ganz weit draußen. Das Mobiltelefon empfängt kein Netz mehr. Jetzt lockt aber die warme Stube der Pritzhütte. Wirt Andreas Neuschützer kennt die Almhütte noch aus der Zeit, als ein Hirtenehepaar, die Sennerin und der Senner, hier oben gelebt und gearbeitet haben.
Wir befinden uns jetzt hier in der Pritzhütte im Gantal, Naturschutzgebiet Gantal. Das ist 4 Kilometer von der Katschberghöhe entfernt. Also sie war zuerst in der Almhütte halt, mit traditioneller Almwirtschaft. Wo wir jetzt da sitzen, das waren zwei Schweineboxen genau da und hier waren die Kälberboxen drauf. Nicht? Also weil, und die Hühner, nicht? Das war alles in einem Raum im Sommer. Nicht? Und so haben wir aus diesem Teil der Hütte eben auch ein Restaurant sozusagen gemacht oder ein Almhüttenrestaurant.
Auch Skiläufer kommen nachmittags von der Piste zur Hütte, trinken das eine oder andere Stamperl, so sagt man hier zum Schnaps, und werden anschließend von Österreichs erstem und einzigen Biolift wieder zur Skipiste gezogen. Für 10 Euro hängen sie sich mit ihren angeschnallten Skiern an ein Seil, das von einem Pferd den Berg heraufgezogen wird. Nach einer großen Portion Karsnockeln, die man sich direkt aus einer bronzenen Pfanne auf den Teller lädt, ist es spät geworden. Wir verlassen die Hütte, aus der nur noch sehr gedämpft die Musik nach außen dringt. Der kalte Schnee knirscht unter unseren Schuhen und wir freuen uns auf die Rückfahrt.
Herrliche Aussicht. Kalte Finger und man muss sich warm anziehen, aber heimische Schmankerl haben von innen gewärmt. Das Ganze bei einer Pferdeschlittenfahrt mit Hannes im Gondtal am Katschberg. Und das ist also immer noch möglich, auch für Kinder ganz besondere, spannende Geschichte, diese Pferdeschlittenfahrt. Wollte man aber doch vielleicht mal aus der Natur raus und rein in die Stadt, dann haben wir gleich in der nächsten Stunde das Richtige für Sie. Dann gehen wir nämlich nach Salzburg.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Sehnsucht ist das allseits bestimmende Motiv der Sängerin Sabrina Askasiba. Ihr Leben lang reist sie über den Globus. Geboren wurde sie im Senegal, ihre Mutter Deutsch-Südafrikanerin, der Vater Argentinier. Deshalb ging es auch schnell weiter nach Buenos Aires. In New York studierte Sabrina dann Schauspiel und Tanz. Die Anstellungen fand sie vor allem in Hamburg, Deutschland, wo sie jetzt im feinen Stadtteil Blankenese wohnt, mit Blick auf die Elbe. Hamburger konnten sie in diversen Theatern der Stadt schon erleben, auch bei Liederabenden mit alten Seemannsliedern, für die Sabrina den Lale-Andersen-Preis erhielt. Auf dem neuesten Album mischt Sabrina all ihre Einflüsse, singt auf Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch. Südamerikanische Rhythmen verbindet sie mit Walzern und auch elektronischen Elementen. Ihre Geschichten sind mal düster, zum Beispiel bei der Entführung durch den personalisierten Mond, oder einfach nur märchenhaft, wie beim Song Butterflies Breakfast. Schmetterlinge nehmen sie mit auf eine Fantasiereise über Berggipfel hinweg an Meerjungfrauen und tanzenden Walen vorbei, hin an den Frühstückstisch des Geliebten. Butterflies Breakfast von Sabrina Askasiba.
Im Salzburger Land. Da kann man also nicht nur Skifahren, sondern auch in die Stadt des Barock gehen, die Mozartstadt, bekannt auch für die Festspiele. Da kann man tolle Sachen erleben, zum Beispiel in Konzerte gehen bei Kerzenschein, bei denen man Mozart hört. Auch das ist sicherlich sehr schön für Familien mit Kindern, die schon ein bisschen größer sind. Wenn man eher ein bisschen draußen unterwegs ist, dann wird man wahrscheinlich durch die Altstadt schlendern, auf Plätzen und in Gassen rumlaufen. Und dort gibt es moderne Kunstobjekte von renommierten Künstlern, den Walk of Modern Art.
In der kleinen Stadt mit der großen Kultur herrscht das übliche, vor allem touristische Treiben. Im gemächlichen Tempo der Fiaker erzählen die Kutscher von Architektur und Geschichte, und wer von einem der Feldzügel herabschaut, meint auf den Häusern mit ihren blassen Pastelltönen noch den Schimmer des Salzes zu sehen, der einst die Stadt und ihre Fürsterzbischöfe reich machte. Reicher geworden ist das barocke Salzburg im vergangenen Jahrzehnt an modernen Objekten, moderner Kunst, die die markanten Plätze in der Stadt neu markiert.
Sache, schauen Sie mal, auf der rechten Seite steht ein Art Kasten mit 60 Bleitafeln, Dornbüsche aus Marokko, Steine aus Gewicht, sehen Sie auf der Seite. Also etwas ganz Schweres, Hartes, Stacheliges, und das ist auch ganz bewusst so gewählt. weil er nimmt eigentlich ein Gedicht von Ingeborg Bachmann.
Die Stadtführerin Ines Reichel erzählt vom Beginn des Walk of Modern Art in Salzburg. Anselm Kiefer baute 2002 einen begehbaren Kubus, heftig diskutiert, und der Standort passte der Öffentlichkeit schon gar nicht. Der Kubus vor der Universitätswiese wurde umgesetzt. Noch heftiger wurde 2005 über die Mozart-Skulptur von Markus Lüpertz debattiert, eine Verunglimpfung des Mozart-Helden, wie viele meinten, sogar geteert und gefedert wurde er des Nachts. Im engen Salzburg steht alles Bedeutsame nah beieinander und so nimmt die moderne Kunst halt heftigen Einfluss auf das Stadtbild. Aber letztlich wurden die modernen Objekte akzeptiert. Zum Abschluss des Walk of Modern Art wurden drei bedeutende Künstler Österreichs angefragt. Brigitte Kovanz bestückte die vier Brückenköpfe der verkehrsreichen Staatsbrücke über die Salzach mit vier Glaskuben, darin Leuchtschriften mit englischen Wörtern. Beyond Recall, das Unwiderrufliche. Eine Mahnung an Vergangenes, unter anderem daran, dass Zwangsarbeiter im Krieg die Brücke bauen mussten. Der zweite Künstler Manfred Wackolbinger schuf an eher trister Stelle am Salzachufer zwischen Stadt und Fluss eine gewellte Edelstahlskulptur mit zwei übergroßen Öffnungen.
Es sind zwei Gefäße, die miteinander verbunden sind. Und diese zwei Gefäße stellen für mich eben die einerseits die Touristen, die da Salzburg besuchen, irgendwie da, und andererseits die so in den Trichter hineinkommen und andererseits die Bewohner, und zwar Salzburg mit seiner wunderbaren, aber sehr alten und barocken Architektur. Und die eigentlich leben die Menschen hier ja wie in einem Museum. Und die halten das Museum am Leben, und das ist eben das Spiegeln im Inneren der Skulptur.
Auffällig vor allem ist das dritte neue Werk in Salzburg inmitten des Heiligen Festspielbezirkes. Fünf grüne Gurken in menschlicher Größe von Erwin Wurm. Eigentlich wollte er sie direkt vis-à-vis vom Festspielhaus stellen, musste sich aber mit dem Platz um die Ecke neben einem klassischen Schillerdenkmal begnügen. Die Salzburger wollten sich nicht tagtäglich beim Verlassen des Festspielhauses mit den Gurken konfrontiert sehen.
Die Gurke ist für mich ein Abbild einer speziellen Realität, die man hier überall findet. Und damit hast du zu tun. Es ist primär mal eine abstrakte Form, die auf eine bestimmte Realität verweist. Und darum geht's.
Wurms grüne Gurken werden ein beliebtes Fotomotiv sein, ähnlich der goldenen Kugel von Stefan Balkenhol am Dom. Und ganz Salzburg wird sich an sie gewöhnen. Durch manche der 12 Kunstwerke hat Salzburg auf Dauer gewonnen, so durch die neuen mahnenden Glaskuben auf den Sockeln der Staatsbrücke von Brigitte Kovanz oder durch die Vorführung der Vergänglichkeit mittels kleiner Fratzen in der alten Krypta des Domes von Christian Boltanski. Jedenfalls zählt der Walk of Modern Art zu den Salzburger Sehenswürdigkeiten und wird von den Tourismusverantwortlichen erfolgreich vermarktet.
Genau, also diese Auseinandersetzung, die Spannung einfach von alt und neu, das hat man gesucht. Und ich glaube, das war mitunter auch der Grund, wo man gesagt hat, dass der Künstler darf selber schauen, wo sein Kunstwerk kommt. Und das ist ja das Überraschende jetzt, dass man, wie gesagt, dass man um eine Kurve geht und dass man plötzlich etwas entdeckt, was man nicht erwartet. Das ist toll. Sollen wir noch weiterschauen?
Bis in die Katakombe des Salzburger Doms führt der Walk of Modern Art. Die Stadt Salzburg ziert sich mit dieser modernen Kunst im öffentlichen Raum. Wollen Sie es noch kindgerechter haben, dann gehen Sie einfach mal in den Salzburger Zoo oder ins Haus der Natur. Der Zoo sagt, es ist ganz besonders, dass sie eben versuchen, die exotischen Tiere im naturnahen Lebensraum zu halten, und es ist eine weitläufige Zoolandschaft. Also auch das ist natürlich möglich, ganz einfach mal zum Entspannen. Domradio Reisen heute mit dem Thema Winter, mit der Familie in den Bergen. Wir haben uns mit Skifahren und mit Pferdeschlitten zum Beispiel beschäftigt. Und wenn alles richtig gut läuft, die Kinder gut beschäftigt sind, dann hat man vielleicht mal richtig Zeit, auch für ein gutes Buch. Passende Krimis vielleicht für den Bergurlaub oder für triste Tage zu Hause, die gibt es im Bergverlag Rota. Und normalerweise druckt dieser Verlag Wanderführer für alle Gelegenheiten, neuerdings aber auch Krimis, und die spielen natürlich in den Bergen. Stefan Quielitz hat den ersten gelesen. Stefan, hast du den gelesen in den Bergen oder auf dem Sofa zu Hause?
Nein, den habe ich jetzt in den tristen Tagen daheim auf dem Sofa gelesen. Aber Berge haben ja immer etwas sehr Existenzielles und Faszinierendes. Anziehendes, Dramatisches, und das gilt eigentlich auch, wenn man auf dem Sofa von den Bergen liest.
Also der Titel des Krimis, der ist Abgrund, naheliegend eigentlich für die Berge. Wie abgründig ist denn dieses Buch?
Ja, in dem Krimi-Abgrund, da stürzt auch tatsächlich am Anfang direkt jemand ab in den Abgrund, ohne dass man genau weiß, was ist da eigentlich los. Und dann geht es erstmal normal los und dann habe ich erstmal gedacht, oh Gott, nicht schon wieder ein Privatdetektiv, der ist nämlich der Held, Tops Tanner. Der klettert gerne in den Bergen rum und um dafür Zeit zu haben, hat er sich also kurzerhand diesen Job als Privatdetektiv auserwählt. Und der erste Auftrag ist dann auch ganz typisch, ein reicher Mann lässt seine Frau beschatten, weil er denkt, sie betrügt ihn.
Dann wird es aber doch noch spannend.
Ja, dann wird es sehr spannend und deswegen, ich habe den am Anfang ein bisschen skeptisch gelesen und dann immer mit größerer Faszination bin ich dann dran geblieben. Von der Handlung her wird es deshalb spannend, weil die Frau nämlich die Tanner beobachten soll, den Spieß umdreht. Er ist nämlich auch alles andere als ein Profi, also sie beobachtet ihn und dann kommt es zu einer Begegnung in einem Ferienhaus und sie ist auch irgendwie sehr offen für ihn, kriegt ihn auch rum, die verbringen die Nacht miteinander und morgens liegt sie dann in einer Blutlache tot auf ihm und dann flüchtet er voller Panik in die Berge, die Polizei ist hinter ihm her, er ist aber natürlich als Bergkenner schafft er es abzuhauen, unterzutauchen und das ist dann ziemlich spannend und wie viel Mühe es ihm dann kostet, seine Unschuld zu beweisen.
Welche Rolle spielen denn in diesem Krimi die Berge?
Eine große natürlich und die sind nicht nur Kulisse. Man merkt, dass der Autor Stefan König die Berge kennt, dass er sie liebt, dass er als Kletterer und Wanderer da ständig unterwegs ist. Also wie da dieser Tops Tanner nachts unterwegs ist und flüchtet im Karwendelgebirge, wie er in Heuhütten pennt, wie er Sonnenaufgänge erlebt, wie er friert. Wie authentisch diese ganze Kletterei beschrieben ist, das ist so eine richtige Hommage an die Berge und für Bergliebhaber natürlich toll zu lesen. Der findet zum Beispiel in einer Berghütte Unterschlupf bei einem sehr mysteriösen Typen, aber da gibt es eine grandiose Aussicht und da würde man dann am liebsten selber mal einen Bergurlaub verbringen.
Das Ganze aber wahrscheinlich nicht im Schnee, wenn er sich in den Bergen versteckt.
Nee, das ist mehr so ein Buch, was im Sommer gerade spielt.
Also es wird ja vielleicht auch bald Frühling, vielleicht das Richtige, aber auch noch für Ihren Skiurlaub, falls Sie noch den vor sich haben. Der erste Bergkrimi aus dem Bergverlag Roter Abgrund heißt er. Autor ist Stefan König und mein Kollege Stefan Quilitz hat ihn schon gelesen. Dankeschön. Freitag. Für viele der Start ins Wochenende und da gibt es natürlich wieder vieles zu erleben und zu tun. Es geht teilweise je nach Region auch schon ein bisschen karnevalistisch zu, aber muss nicht unbedingt.
Lange Nacht der Wissenschaften. Vom Universum über die Materie und das Gehirn bis hin zur Gesellschaft spiegeln die 8 Module des Max-Planck-Science-Tunnels im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn die wichtigsten Themen der weltweiten Grundlagenforschung wider. Zur langen Nacht der Wissenschaften am Samstagabend kann jeder mal vorbeischauen. Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern präsentiert die Multimedia-Ausstellung unter dem Motto Wissen schaffen, Zukunft gestalten aktuelle Forschungsergebnisse und Perspektiven der deutschen Spitzenforschung und zeigt, wie Wissenschaft und Technologie unser Leben in den kommenden Jahrzehnten verändern werden. Das große Highlight sind die virtuellen Exponate in 3D. Fotoausstellung zu Marilyn Monroe. Sie gehört zu den meistfotografierten Frauen der Welt. Norma Jean Baker, Schauspielerin, Fotomodell und Stilikone. Besser bekannt als Marilyn Monroe. Noch bis Sonntag zeigt die Ludwigsgalerie Schloss Oberhausen in ihrer Monroe-Ausstellung rund 100 Fotografien der blonden Kameralegende. Aufgenommen von George Barris, Alan Grant, Milton H. Green oder Tom Kelly. Hochzeitsmesse Trau dich in Düsseldorf. Brautkleid oder Gastgeschenk, Kirche und Musik, Gästebücher und Kinderbetreuung, Tanzschulen und Blumen. Eine Hochzeit will bis ins Detail geplant sein. Die Hochzeitsmesse Trau dich, die an diesem Wochenende in Düsseldorf stattfindet, ist nicht nur ein wahres Paradies für Brautleute und ihre Angehörigen, sondern vor allem ein einzigartiges Informationsforum. Rund 180 Aussteller aus 30 verschiedenen Branchen ermöglichen eine fabelhafte Vielfalt. Schnuppertanzkurs, Live-Cooking, Modenschauen und Vorträge bieten neben wichtigen Informationen auch jede Menge Unterhaltung. Kölner Brauhaustour. Die Brauhaustour durch die Altstadt ist die beliebteste Führung von Köln. Auf dieser Brauhauswanderung können die Teilnehmer nicht nur genießen, sondern auch schmunzeln. Erfrischend, amüsant und informativ zugleich. Vom Brauhaus zu Brauhaus wird durch die Stadt geschlendert. Los geht's Samstag 16.30 Uhr direkt vorm Dom.
Renato Schlegelmilch hat die Ausflugstipps für Sie zusammengestellt.
Domradio, Reisewetter.
Ganz schön frisch ist es geworden. Scheibenkratzen, Schal, dicker Mantel, das geht scheinbar doch nochmal alles los. Mehr über das Wetter weiß Renato Schlegelmilch. Renato, was erwartet uns denn an diesem Wochenende?
Also man hat es ja gestern schon gemerkt. Ich glaube, es war das erste Mal, dass sich dieses Jahr die Sonne gezeigt hat, dass wir ein bisschen blauen Himmel gesehen haben. Es ist tatsächlich so, dass jetzt nach dem sehr, sehr trüben Start in das Jahr 2013 wir ein bisschen Sonne, ein bisschen blauen Himmel, aber eben auch ein bisschen Winter bekommen. Weil es ist ja logisch, sobald die Wolken weg sind, wird die warme Luft auf dem Boden nicht mehr festgehalten. Und das heißt, es wird kälter. Das heißt, das winterliche Wetter, was wir jetzt eigentlich haben sollten, kommt in den nächsten Tagen und auch darüber hinaus jetzt wirklich zu uns nach Deutschland. Das Wochenende bringt uns Dauerfrost. Es ist zwar knapper, so 0 bis minus 1 Grad, aber es ist das ganze Wochenende unter 0. Im Westen gibt es relativ viel Sonne. Leichten Schneefall am Samstag, der bleibt allerdings nicht liegen, der bleibt noch nicht liegen und sonst ist es im Land trocken. Am Sonntag haben wir dann einen Mix aus Sonne und Wolken im ganzen Land, es ist auch trocken, aber bleibt weiterhin unter 0 Grad.
Also der Winter zeigt sich in Deutschland. Wie sieht es denn aus in anderen Regionen Europas?
Ich glaube, da ist gemäßigt das richtige Wort. Da fällt jetzt nichts unglaublich aus dem Rahmen. Wenn wir so nach Norden gucken, alles, was so in Deutschland ist und so nördlich von Deutschland, da haben wir eben den gerade besagten Frost. Da ist es so um die 0 Grad oder kälter. Aber wenn wir schon ein bisschen nach Südwesten oder Süden gehen, da sieht es schon ganz anders aus. In Frankreich haben wir es am Wochenende 4 Grad, in Österreich 1 Grad plus. Und je südlicher man kommt, logisch wird es halt eben umso wärmer. Madrid haben wir am Wochenende 9 Grad, in Rom 13 Grad, also typische Wetterverhältnisse, wie man es erwarten würde.
Also für die Gefühle hier wird es dann schon dort frühlingshaft Richtung Süden. Aber wie geht es bei uns in Deutschland dann weiter Anfang der Woche?
Also der Winter, der sich jetzt ankündigt am Wochenende, der macht dann in der nächsten Woche richtig ernst, weil dann kommt der nämlich wirklich nochmal richtig mit voller Kraft zurück zu uns. Wir haben am Wochenende, wie gesagt, schon den ersten Frost um so 0 bis minus 1 Grad. Danach wird es dann eben noch kälter und zwar noch viel kälter. Wir haben es die ganze komplette nächste Woche unter 0. Nachts bekommen wir es teilweise minus 10 Grad in der kommenden Woche. Das kann man sich im Moment noch nicht so wirklich vorstellen. Also die Heizung sollte auf alle Fälle angemacht werden im Schlafzimmer in den nächsten Nächten. Ja, und ab Mitte der Woche, so Mittwoch, Donnerstag, kann dann auch Schnee zu uns kommen in Teilen des Landes, der dann hoffentlich bei diesen Temperaturen auch liegen bleibt.
Und wenn es dann unter Null bleibt, wer weiß. Vielleicht können wir dieses Jahr doch noch Schlittschuh fahren, in diesem Jahr 2013, zumindest Anfang des Jahres, würde ich mal hoffen. Lange hat es gedauert, endlich ist er da, der Winter. Das war das Reisewetter im Domradio. Ich danke dir, Renato Schlegelmilch.
Gerne.